wir das als Erwachsene jemals so hinkriegen, so interaktiv Gottesdienst zu machen, wie das die Kinder oben machen. Ha? Aber jetzt muss ich reden und ihr dürft oder müsst hören. Herr, schenk Gnade dazu. Amen. Wir gehen heute weiter in unserer Auslegungsreihe, wo der Herr Jesus dem Johannes, dem Jünger Johannes, als alten Mann begegnet auf der Gefangeneninsel Patmos und an die sogenannten sieben Gemeinden von Kleinasien sieben Sendschreiben schickt in der letzten Zeit. Zwei haben wir schon gehabt. Könnt ihr euch erinnern? Ephesus, eine Gemeinde, die sehr reich war, sowohl geistlich als auch überhaupt menschlich. Tolle Gemeinde, der Herr lobt sie. Und ganz seelsorgerlich sind ja diese Briefe, der Herr fängt immer an mit einem Lob. Und er sieht zuallererst mal das Gute in den Gemeinden. Und nachdem er das bestärkt hat und gelobt hat, sagt er aber auch ganz ehrlich und ganz in sein Licht gestellt die Dinge, die Gefahren sind für die Gemeinden. Gott ist ja nie der Richter von Menschen, weil sie jetzt ungeliebt wären, sondern Gott ist der Richter der Sünde, weil Gott uns lieb hat und weil er uns zurückbringen will zu dem Heil Gottes, weil die Sünde unser Leben zerstört. Und das fing bei Ephesus, eine tolle Gemeinde, so an, dass sie im Betrieb und in all dem Guten, was sie getan haben, die Beziehung zu Jesus vernachlässigt haben, die erste Liebe verloren haben, kälter geworden sind und die Liebe Gottes dadurch nicht mehr so in die Welt bringen konnten. Die Gemeinde in Smyrna, wo der Hannes drüber gepredigt hat, die war schwer verfolgt. Die hatten es echt schwer. Es sind Leute umgebracht worden, sind Leute ins Gefängnis geworfen worden. Der Feind war wie ein reißender Löwe, der die Herde auseinandergetrieben hat. Und die werden aber auch gelobt und sie haben einen inneren Reichtum, auch wenn sie äußerlich bedrängt sind. Hier ist Gott am Wirken und der Feind wird sie nicht überwinden. In den beiden Gemeinden, die wir uns heute anschauen wollen, Pergamon und Thyatira, ist die Gemeindesituation ein bisschen anders als in Smyrna. Es gab keine offene Verfolgung, früher schon mal, aber die Gemeinde konnte nicht vernichtet werden und jetzt gibt es eine andere Art der Verführung, die in beiden Gemeinden schon in verschiedengradigen Stufen vorangeschritten ist, wo einfach auch von außen was eindringt, dass die Gemeinde von innen her faul macht. Der Wurm ist drin. Von innen her die Gemeinde immer schwächer wird, ja getrennt und Verbindung verliert zu dem Leben, zu Jesus selbst. Die Botschaft an die Gemeinde in Pergamon, Offenbarung 2, ab Vers 12. Jesus sagt, schreibe an den Engel der Gemeinde in Pergamon, der, dem das scharfe, beidseitig geschliffene Schwert zur Verfügung steht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, dass du dort, wo du wohnst, dass dort der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du an Bekenntnis zu mir fest. Du hast deinen Glauben an mich nicht verleugnet. Auch damals nicht, als in eurer Stadt, dieser Hochburg des Satans, mein treuer Zeuge Antipas getötet wurde. Doch einen Vorwurf kann ich dir nicht ersparen. Du duldest in deiner Mitte Anhänger der Lehre Bileams. Bileam hatte Balak den Rat gegeben, die Israeliten zum Essen von Opferfleisch, das den Götzen geweiht war, und zu sexueller Zügellosigkeit zu verführen und sie dadurch zu Fall zu bringen. Auch bei dir gibt es Leute wie Bileam. Es sind die Anhänger der Lehre der Nikolaiden. Darum sage ich dir, kehre um. Wenn du nicht umkehrst, werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg führen. Wer bereit ist zu hören, gehorsam zu sein, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus diesem Kampf hervorgeht, dem werde ich von dem Manna zu essen geben, das jetzt noch verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben, in den ein neuer Name eingraviert ist, den niemand kennt, außer dem, der ihn bekommt. Erster Brief an eine Stadt, die sehr wohlhabend war, die unheimlich gebildet akademisch war. Es war eine Unistadt, es war eine weltberühmte Stadt. Bis heute ist diese Stadt weltberühmt und auch bei uns noch. Ja? Großstadt, 200.000 Einwohner damals gehabt, größte Bibliothek nach Alexandrien, über 200.000 Bücher, eine Stadt der Akademiker. Hier wurde das nach dieser Stadt benannte Pergament erfunden und auch hergestellt. Pergamon war auch lange Zeit Regierungsstadt in dem Reich der Al-Attaliden und hatte dort die Gerichtsbarkeit. Deshalb hatten sie das Schwert, dieses zweischneidige Schwert, in ihrem Stadtwappen drin. Und der Herr Jesus spricht das so an, er stellt sich vor, der das wirkliche Schwert des Gerichtes und der Unterscheidung hat, der spricht jetzt zu euch. Er stellt sich als der wahre Regent vor. Pergamon war aber auch bekannt als, und bis heute eigentlich, als die Stadt der Heilkunst. Der Asklepios oder Esculap im Lateinischen ist er bis heute bekannt. Und das Apothekenzeichen heute hat immer noch diesen Stab mit der Schlange. Ja? Pergamon war die Hauptstadt dieses Kultes und dort wurde dieser Kult auch weiterentwickelt und gepflegt, ja, bis zum Exzess sogar, bis zum Okkulten hin. Einer der bekanntesten Ärzte, der heute auch noch in vielen Bereichen irgendwie genannt wird, ist der Galenus. Der kam auch aus Pergamon, der Arzt der Kaiser. Dieser Asklepios-Kult war so sehr, dass Asklepios, dieser Gott, als der Retter, Soter, der gleiche Name, der für Jesus genannt wurde, verehrt wurde, als der Heiland der Welt verehrt wurde. Es wurde dort auch die Auferstehung nachgeäfft, ja, und zelebriert. Und da sind Schlangen über dich gekrabbelt und so. Also ziemlich schräg auch. Ja. Es gab den Kaiserkult in dieser Stadt ganz stark. Pergamon war die erste Stadt in Kleinasien, die dem Kaiser als Gott verehrt hatte. Der älteste Kaisertempel in dieser Gegend war dort. Und der größte Zeus-Tempel, der galt als Weltwunder. Also die Hochburg des Satans, sagt der Jesus. Hier ist der Thron des Satans. Alles Götter, die dem wahren Gott den Rang streitig machen wollten. War eine ziemlich schwere Situation für eine Gemeinde dort, wo die Kultur so stark ist, wo das akademische Denken, Philosophie, das Christentum als niedere Philosophie und Religion angesehen hat und dann noch andere wirklich starke antichristliche Kulte die Macht hatten, dort eine Gemeinde zu bauen, das war nicht leicht. Und Jesus fängt an und lobt die Gemeinde. Ich weiß, wo du wohnst. Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Und ich bin so froh, dass du standgehalten hast in dieser antichristlichen Gesellschaft. Ich bin so froh, dass sogar bis in den Tod der Antipas mich bezeugt hat. Das war vielleicht bei so einer Prozession für den Asklep. Es war vielleicht, dass er sich nicht gebeugt hat vor Zeus. Und dann wurde ihm öffentlich der Prozess gemacht und die Gemeinde musste mit zusehen, wie einer ihrer Leiter umgebracht wurde. Du hast mich bekannt inmitten einer schweren Situation. Hier können wir uns die Gemeinde echt als Vorbild nehmen, die nicht einfach so schweigen der christlichen Lämmer. Ja, wir sagen halt nichts und fallen nicht auf, sondern die haben in einer feindlichen Situation Gott bekannt und sind aufgestanden für Jesus. Herr Jesus stellt sich vor als das zweischneidige Schwert. Hebräer 4, Vers 12 wissen wir, was damit gemeint ist. Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. So stellt sich der Herr Jesus vor. Ich bin der, der die Wahrheit sagt. Mitten in eine Situation der Lüge hinein. So geht es auch bei diesem Brief jetzt darum, eine klare Unterscheidung zu haben durch Gottes Geist, durch Gottes Wort. Was ist Gottes Wille und was ist vielleicht Zeitgeist, der sich auch vielleicht ganz fromm oder ganz religiös gibt. Und das war die Situation in dieser Gemeinde. Mitten in einer Vermischung der Kulte, Vermischung der Philosophien und wo jeder vom anderen sich das Beste vielleicht rauspicken konnte, so ähnlich wie heute, ja, du baust dir deine eigene Religion und nimmst von jedem das, was dir gefällt und was dir gut tut und was dich vielleicht kritisieren könnte, lässt du weg, ja, das tut mir nicht gut. So ungefähr war das damals auch in dieser Situation. Es war ja alles erlaubt nebeneinander, solange man den Kaiser als Gott verehrt hat. Jetzt kommt die Ermahnung. Du duldest falsche Lehren. Da hast eine inakzeptable Toleranz. Es fängt ganz klein an, aber es geht weiter, wenn du nicht aufpasst. Erklärt man einmal eine Sache in Gottes Wort als nicht mehr gültig, ja, dann tritt man eine Lawine los. Dann gilt Gottes Wort auch in anderen Bereichen, die gerade nicht hip und modern sind, plötzlich auch nicht mehr, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist eine Situation, die kennen wir gut. Das ist in unserer Generation ist das so geschehen, schon früher. Pergamon war dazu noch eine wichtige Wirtschaftsmetropole und die Geschäfte wurden eben bei diesen kultischen Feiern abgeschlossen und man konnte sich eigentlich dieser Kultur und dieser auch religiösen Vermischungskultur als Geschäftsmann überhaupt nicht entziehen. Man musste bei diesen kulturellen Anlässen dabei sein, um Geschäfte abzuschließen. Das war für die Christen damals ein Horror, denn das war nämlich, heute wird man sagen, diese Geschäfte wurden im Bordell abgeschlossen. Das waren Götzenopferfeiern, die alle am Schluss ausgeartet sind in Orgien. Es war relativ zügellos, es war wirklich, ja, heute könnte man das ja mit Milieu vergleichen. Und da sind die Geschäfte, das war der Beziehungsmarktplatz, wo die Männer sich getroffen haben und Geschäfte abgeschlossen haben. Das war nicht leicht für Christen in dieser Kultur zu sagen, da mache ich nicht mit. Halt, das ist Sünde und ich werde nicht daran teilnehmen. Die Duldung dieser Machenschaften ist jetzt das Thema des Herrn Jesus. Er sagt, ihr macht es wie Bileam. Bileam, ein falscher Prophet aus dem Alten Testament, ein nicht-jüdischer Wahrsager, würde man heute sagen, der aber auch Kontakt zur Transzendenz wirklich hatte. Ja? Und er wird engagiert von Balak, einem feindlichen König, um das Volk Israel zu verfluchen. Er kann es aber nicht, als er das Volk Israel verfluchen will, muss er es segnen, weil Gott es nicht zulässt, dass er mit satanischer Macht das Volk verflucht. Aber als er dreimal das versucht hat und dann sich geschlagen gibt, gibt er dem Balak noch einen Rat, der das Volk dann wirklich ausgehöhlt und unterwandert hat. Versucht es mit Freundlichkeit. Seid gut Freund mit ihnen. Ladet sie zu euren Feierlichkeiten ein, zu eurem Götzenopfermahlen und bringt eure schönsten Frauen herzu und ja, treibt Unzucht mit den Israeliten. Und so wurde eigentlich ja dieser heidnische Fruchtbarkeitskult mit Baal und mit der Astarte, das was auch hier gepflegt wurde in Kleinasien, drang herein in das Volk Gottes und hat eine Trennung zwischen Gott und dem Volk verursacht, was großen Schaden für das Volk angerichtet hat. So war also ungefähr die Situation damals auch. Bileam, was ein erster Fehler, hat prophezeit und Geld dafür genommen. Er hat Religion zu einem Geschäft gemacht. Das war dort allgegenwärtig. Ja? Religion wird sehr schnell zu einem Geschäft und zu einem Machtfaktor, wenn der Herr nicht mehr am Thron sitzt. Und zweitens, es war falsche Prophetie, die immer Feind der Gemeinde ist. Er hat versucht, das Volk von Gott loszulösen. Und das ist bei jeder falschen Prophetie, die am Wort Gottes vielleicht nur ganz ein bisschen vorbeigeht, immer der Fall, dass sie wegführt von Jesus, vom Zentrum. So war es also im Alten Testament und diese Situation war also in Pergamon auch da. Und diese Situation ist auch heute da, es betrifft uns genauso. Ja? Jesus droht Konsequenzen an. Er sagt, er wird diese Verführer bekämpfen und er wird sie besiegen. Durch sein Wort, durch das zweischneidige Schwert aus seinem Mund, das ist Gottes Wort. Und er sagt, kehre um, wenn du nicht umkehrst, dann werde ich nicht zögern, mich gegen dich zu wenden und mit dem Schwert, das aus meinem Mund kommt, gegen diese Leute Krieg zu führen. Wer also Gottes Wort außer Kraft setzt, verändert, umbiegt und ja, dadurch verfälscht, der hat es mit Jesus selbst zu tun. Denn Jesus ist das Wort Gottes. Das zeigt uns, wie ehrfürchtig wir mit der Bibel umgehen sollen. Hier geht es um Jesus selbst. Es geht um Gottes Wort und Gottes Wort in Person ist Jesus. Dann hat man Jesus als Gegner. Das ist ein Hammer, oder? Ja? Eine Warnung für alle, die so leichtfertig sagen, das ist alles vielleicht nur zeitbedingt, das gilt heute nicht mehr und. Ja, das ist ja in unserer Kultur voll und ganz drin. Und wehe, du sagst was anderes, dann hast du auch mit einer geballten akademischen Macht zu kämpfen, die dir erklärt, dass du hier sehr mittelalterlich denkst. Ja? Er gibt aber auch Verheißungen. Er sagt, wer hört auf das Wort Gottes, wer gehorsam ist, der wird siegen. Der wird gesegnet werden. Und der wird eine himmlische Speise bekommen, das verborgene Manna, im Gegensatz zu dem Götzenopferfleisch, was bei diesen Feiern, wo die Geschäfte abgeschlossen wurden, ja, gegessen wurde. Gott wird für euch sorgen, auch wenn ihr vielleicht weniger Geschäfte macht. Auch wenn ihr vielleicht viele Kunden verliert, weil sie krumme Dinge verlangen von euch. Bleib ehrlich und grad. Steh zu Gott und du wirst sehen, Gott segne dich, auch wenn es schwer wird. Du wirst diesen weißen Stein bekommen. Das war so ein Zeichen damals, zum einen beim Gericht, der freigesprochen wurde. Da gab's, es wurde abgestimmt von den Zeugen, von den Schöffen, mit einem schwarzen und mit einem weißen Stein. Und wenn mehr Weiße drin waren, dann hat der Angeklagte den weißen Stein bekommen. Du bist frei. Aber auch beim Sport, es gab dort auch eine Art von Olympiade in Pergamon. Der Sieger bekam diesen weißen Stein, wo sein Name drauf war. Mit dem konnte er dann quasi als Zertifikat, als Medaille in seinen Heimatort zurückgehen. Und sie haben gewusst, jawohl, er hat wirklich gewonnen. Also, wenn du ehrlich und grad bleibst, wenn du auf Gott mehr hörst als auf Menschen, dann bist du auf der Gewinnerseite, immer. Wichtig ist, wer am Schluss durchs Ziel geht und nicht, wer schnelle Erfolge macht. Wie schaut das heute bei uns aus? Schon seit Jahrhunderten, kann man sagen, ist ja dieser Prozess in der Kirchengeschichte immer wieder da gewesen. Ja? Orgiastische Feste, heidnische Bräuche werden in der Gesellschaft auch heute schon lange wieder gelebt und eingeführt, sogar im christlichen Namen. Karneval, Halloween, die Perchten, selbst Weihnachten, Ostern, Allerheiligen oder andere Feste sind kulturelle Mischfeste geworden. Wenn man es jetzt mal von außen nur anschaut, kann man fast gar nicht mehr das Christentum erkennen. Es geht um was ganz anderes, um Geschenke, um Osterhasen, um ja, alles Mögliche halt. Es wird ein Geschäft damit gemacht. Es geht nur noch ums Geschäft. Man hat aus diesen Festen auch eigentlich faule, moralische Kompromisse ist man eingegangen und hat diese Feste verändert. Sie sind nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollten. Das ist bei uns genau der gleiche Fall. Wir leben in so einer Kultur. Es gibt moralische, ethische Kompromisse, die Gottes Gebote gesellschaftlich einfach außer Kraft gesetzt haben. Vorehelicher Geschlechtsverkehr, ganz normal. Die Ehe, sowieso was von gestern, ja, sagen einige. Eheähnliche Verbindungen sind Alltag. Selbst Pornografie und Prostitution werden verharmlost im Internet und im Kino geschaut, geshared. Abtreibung, Euthanasie werden bald stillschweigend einfach so akzeptiert. Wo sind wir hingekommen, ja? Showstars, berühmte Persönlichkeiten propagieren diesen Lebensstil und ja, sind die Idole unserer Zeit. Wie du sagst das dagegen, oder du sagst sogar noch, hey, das ist Sünde, dann bist du eigentlich mit einem Shitstorm beliefert, der nicht leicht zum Aushalten ist. Ja, auch die Kirchen werden weich, gehen Kompromisse ein, auch synkretistische, also religionsvermischende Kompromisse. Wir glauben ja alle an den gleichen Gott und. Wir leben auch in dieser eigentlich falschen, humanistischen, intellektuellen Atmosphäre, wo irgendwie alles erlaubt, alles möglich ist. Und weh, du sagst, es gibt die Wahrheit, dann bist du intolerant. Also, geht es uns irgendwie nicht besser wie Pergamon und der Gemeinde dort? Es ist echt eine Herausforderung, finde ich, ja, für uns. Wie lebe ich in meinem Alltag oder auch wir als Gemeinde? Wie lebe ich aber an meinem Arbeitsplatz, in meinem Alltag, mein Christsein, ohne ständig den Glauben zu verleugnen? Vielleicht auch nur durch Schweigen, dass ich nichts dazu sage. Wie finde ich Mittel und Wege, die Liebe Gottes, weil es geht ja nicht um eine Verdammung der Welt oder eine Verdammung der Menschen, überhaupt nicht. Es geht darum, sie zu gewinnen für den richtigen, für den heilsamen Weg, damit sie nicht den ganzen Mist mitmachen müssen und kaputt gehen dabei, weil das sind ja die Folgen, ja, dass Menschen ohne Gott wirklich verloren gehen und kaputt gehen auch. Wie schaffen wir das wieder in dieser Zeit, in der wir leben, ein Licht zu sein? Was als für die einen als positives Licht, für die anderen vielleicht als aufdeckendes und dadurch nicht positives Licht wahrgenommen wird? Wie schaffen wir das, uns nicht so botschert anzustellen, dass sie denken, ach, Schnee von gestern, sondern dass sie erkennen, hey, das hat uns jetzt was zu sagen. Wie schaffen wir es, mutiger zu werden, in dieser gottlosen Zeit zum Herrn zu stehen? Gegen den Mainstream, so ein Antipass zu werden, egal was es kostet. Wie schaffen wir das, unseren Glauben glaubwürdig zu leben, damit die Worte dann auch verstanden werden? Mit guten Mitteln zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens, wie die Bibel sagt. Für die Wahrheit, für die Liebe Gottes sich einsetzen und wirklich auch einen Unterschied machen in dem, wie wir leben. Dass wir uns für die Schwachen unserer Gesellschaft auch einsetzen. Das ist die Herausforderung. Ich frage mich das selbst und wir sollten uns als Gemeinde auch immer fragen. Wir gehen ja nicht in den Gottesdienst hier, um eine gute Zeit zu haben, sondern um ausgerüstet zu werden für den Alltag. Um wirklich Jesus zu fragen, Herr, was ist heute dran? Was willst du, dass ich tun soll? Wie kann ich deine Liebe weitergeben? Und wenn nötig, sogar mit Worten, ja, sagt der Franziskus. Das war die Situation. Und die Gemeinde in Pergamon, die ist da schwach geworden. Die hat falsche Kompromisse zugelassen und dadurch sich selbst die Kraft genommen, in der Gesellschaft Licht zu sein. Und das findet in der westlichen Welt durch die Bank statt. Und das ist traurig, der Herr weint darüber. Bin ich noch traurig drüber? Oder gehöre ich zu der Generation, die sagt, hoffentlich kommt der Herr bald, ich lehne mich zurück und mache gar nichts oder so. Ja? Auch diese Haltung gibt es, ja, dass man müde geworden ist. Hier werden wir auch ermutigt, weiterzukämpfen, denn wir sind nicht allein, der Herr ist bei uns. In Thyatira, eine kleinere Stadt, so groß wie Traun, 25.000 Einwohner, nicht weit entfernt, 60, 70 Kilometer von Pergamon, schreibt unser Herr dann den nächsten Brief hin. Und es ist eine ähnliche Situation wie in Pergamon, nur noch einen Schritt weiter. Da hat sich die Verführung schon in der Gemeinde festgesetzt, durch eine falsche Prophetin. Wir hören ab Vers 18, Offenbarung 2, ab Vers 18. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Thyatira, der Sohn Gottes, dessen Augen wie Feuerflammen lodern und dessen Füße wie Golderz glänzen, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und ich weiß, was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du lässt diese Isebel, die behauptet, eine Prophetin zu sein, ungehindert gewähren. Und dabei verführt sie mit ihrer Lehre meine Diener zu sexueller Zügellosigkeit und zum Essen von Götzenopferfleisch, das den Götzen geweiht wurde. Ich habe ihr Zeit gegeben, sich zu besinnen und umzukehren. Aber es war umsonst. Sie weigert sich, ihre unmoralische Lebensweise aufzugeben. Darum werfe ich sie jetzt aufs Krankenbett. Und die, die mit ihr Ehebruch begangen haben, lasse ich in große Nöte geraten. Es sei denn, sie kommen zur Besinnung und wenden sich von dem ab, was diese Frau tut. Isebels Kinder aber müssen sterben. Ich werde sie nicht am Leben lassen. Daran werden alle Gemeinden erkennen, dass mir auch die geheimsten Gedanken und Absichten nicht verborgen bleiben und dass ich jedem von euch das geben werde, was er für sein Tun verdient hat. Aber es gibt bei euch in Thyatira auch solche, die diese Lehre nicht angenommen haben und die nichts wissen wollen von dem, was diese Leute die Tiefen der Geheimnisse des Satans nennen. Ihnen rufe ich zu, haltet fest, was ihr habt, bis ich komme. Weiter lege ich euch keine Last auf. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht und bis zuletzt nicht aufhört, so zu handeln, wie ich es will, dem werde ich Macht über die Völker geben, sodass er mit eisernem Zepter über sie regieren und sie wie Tongeschirr zerschmettern wird. Ich verleihe ihm damit dieselbe Macht, die auch ich von meinem Vater bekommen habe. Und als Zeichen dieser Macht werde ich ihm den Morgenstern geben. Wer bereit ist zu hören, der achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Thyatira, eigentlich eine unbedeutende Stadt, aber eine Stadt der Reichen, eine Stadt, die Luxusgüter hergestellt hat. Wir kennen die Lydia aus dem Neuen Testament, ja, die Purpurkrämerin, die Purpur verkauft hat, die stammt aus dieser Thyatira-Stadt. Und dort war das Zentrum, wo der Stoff für die Könige hergestellt wurde. Das war so der Ort, wo die Mode, ja, die High Society eingekauft hat. Dort gab es ganz reiche Zünfte und Handwerksgenossenschaften, würde man heute sagen, die also die Edelartikel hergestellt hat und die sehr reich waren. In dieser Stadt konnte man auch nur etwas werden, gesellschaftlich und geschäftlich, wenn du in dieser Zunft drinnen warst. Das Blöde ist, dass bei dieser Zunft es auch so war, dass jede Zunft den eigenen Gott hatte und bei jeder Zunftversammlung diesem Gott geräuchert, geehrt wurde und ihm zu Ehren auch ein Festmahl, die gleiche Palette wie in Pergamon schon. Also gleiche Auseinandersetzung, vielleicht noch ein bisschen enger. Du konntest ohne in einer Zunft zu sein gar nichts machen. Es waren die Christen da mittendrin, auch in dieser Gesellschaft und in dieser gehobeneren Gesellschaft. Hier ist die Rede von einer falschen Prophetin, die in der Gemeinde, in der Leiterschaft war, anerkannt war von großen Teilen der Gemeinde und die Gemeinde verführt hat, bei diesem kulturellen, weltlichen Treiben mitzumachen. Damals gab es sowieso eine christliche Gnosis, eine höhere Erkenntnis des Christseins, wurde es genannt, wo gesagt wurde, wenn du im Geist reinbleibst und die Vollmacht im Geist hast, dann ist es doch egal, was du mit deinem Körper tust, der wird ja sowieso vergehen. Also wenn du körperlich in Sünde lebst, das ist nicht so schlimm. Hauptsache du bist rechtgläubig und hast deine geistlichen Erfahrungen und so. Das war damals auch gerade im Kommen. Johannes hat sich sehr dagegen gewehrt und predigt ja auch in seinen Briefen dagegen, gegen diese Lehre. Auch Paulus hat sich schon damit auseinandersetzen müssen. Das ist einfach der alte Adam, die alte Eva, die wieder durchkommt, ja, und im religiösen Gewand durch Hintertür wieder reinkommt und es nicht so genau nehmen will mit der Sünde. Ja. Du hast ja so viel Gutes, da kannst du dir auch mal ein oder zwei Fehltritte erlauben. Ja. So wie der David, das war doch so ein guter König und so ein Segen für das Volk und dann kam die Bathseba und alles ging im Bach runter. Aber auch hier in dieser Gemeinde, obwohl sie schon einen Schritt weiter waren als Pergamon, lobt der Herr ganz seelsorgerlich erst einmal, was gut ist in der Gemeinde. Und das finde ich erstaunlich. Ja. Und das ist auch ein Vorbild für mich und sollte für uns alle sein, dass wenn wir einen Fehler sehen bei einem Bruder, bei einer Schwester, dass wir so barmherzig sind, wie der Herr hier mit seiner Gemeinde umgeht. Dass wir, bevor wir uns aufregen und ärgern über jemanden, und ich weiß, von was ich spreche, dass wir erst einmal den Herrn bitten, zeig mir all das Gute, was ich durch diesen Menschen vielleicht selbst schon bekommen habe, was du schon getan hast durch diesen Menschen. Zeig mir das Gute in ihm, in ihr, dass ich nicht von dem, was mich vielleicht verletzt hat oder was ich nicht richtig finde oder wo ich ganz empört im Namen Gottes bin, überwältigt werde und letztlich den Menschen falsch beurteile. Barmherzig die Wahrheit sagen fängt damit an, dass ich erstmal Danke sage für all das Gute. Und das macht der Herr hier. Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Du tust sogar heute noch mehr als früher. Er sagt ihnen erstmal, wie sehr er sie schätzt und wie sehr er sie lieb hat und wie sehr er wirkt auch in ihnen. Und das finde ich toll. Und dann fängt er an, ihr duldet diese Isebel. Das ist auch eine alttestamentliche Figur. Das war eben die Frau vom Ahab, König Ahab von Israel, vom Nordreich. Und die kam aus Sidon, auch so einer Handelsstadt und Geschäftsstadt. Und wo der Baalskult und Astarte-Kult, dieser Fruchtbarkeitskult, gefrönt wurde. Und die Isebel, wir wissen das, die hat ja nach und nach, wie sie an der Macht war, Prinzessin von Sidon, alle jüdischen Propheten und Priester beseitigt und hat den Baalskult nach und nach eingeführt, bis Elia den Eindruck hatte, ich bin ja nur noch alleine da. Und dann kommt es zu diesem Showdown am Karmel, ihr kennt die Geschichte, ja? Das muss ich euch sagen, das ist nicht gut. Ihr habt eine Frau, die sich Prophetin nennt und die ist eigentlich wie die Isebel. Die verführt euch zu einem ganz anderen Kult. Die verführt euch zu anderen Göttern. Und es sieht vielleicht ganz christlich aus, aber es ist es nicht. Wieder wird genannt Zügellosigkeit im sexuellen Bereich, Geschäftemacherei mit religiösen Dingen und Götzenopferfleisch, also diese Vermischung, diese Mischkultur. Da ging es also darum, geschäftliche Kompromisse einzugehen, ja, solange man ja in der Theorie noch rechtgläubig ist. Und dann gab es noch diese fast esoterische Lehre, wo man die geheimen Erkenntnisse, die über das Wort Gottes hinausgingen, die Tiefen des Satans erkennen konnte. Ja. Vielleicht so eine Hierarchie, eine Dämonenlehre oder eine Satanslehre, die es heute auch gibt. Und ja, überall sieht man auch, man gibt eigentlich dem Teufel fast mehr Macht dadurch und bekämpft dann gewisse Dämonen oder alles ist dann irgendwie so. Wir wissen es nicht genau, was es war. Gell? Und viele sind darauf abgefahren in der Gemeinde und haben gedacht, das ist total richtig. Das ist ja der nächste Schritt. Ja, Christsein 2.0. Über das Wort Gottes hinaus, weil der Geist offenbart sich ja weiter und weiter und so. So sind alle Irrlehren, die es gibt, entstanden. Ja? Dass man über das Wort Gottes hinausging. Auch in allen Großkirchen. Das müssen wir uns bewusst sein. Der Heilige Geist hält sich an sein Wort. Der Heilige Geist hält sich an das, was Jesus sagt. Und daran müssen wir es auch prüfen. Jesus droht hier eine Konsequenz an. Er sagt, das wird nicht lang gut gehen. Das wird sterben. Das ist krank und es wird auch äußerlich und körperlich zur Krankheit führen. Trübsal und Tod der falschen Prophetin und all ihrer Anhängerinnen. Denen, die weiter hier standhaft bleiben und Gottes Wort leben und Gottes Wort hochhalten und sagen, so steht es geschrieben, denen sagt er, ihr werdet bestehen bleiben, ihr werdet Sieger sein, denn mein Wort ist ewiges Wort. Und ihr werdet den Morgenstern sehen, wieder ein Hinweis auf Jesus. Das ist der Richtstern. Ja? Ihr werdet die richtige Richtung behalten. Und ihr werdet gemeinsam mit mir im tausendjährigen Reich, hier zitiert Jesus den Psalm 2, mit mir herrschen über die Völker, weil ihr in der richtigen Richtung, ja, recht gelebt und recht gesprochen habt, euch an meinem Wort ausgerichtet habt. Jesus sagt, dass diese falschen Propheten kommen werden, zu allen Zeiten, ja, die werden sogar noch mehr werden, am Schluss ganz viel werden. Ja. Bis heute sind wir von diesen falschen Propheten bedroht. Jesus warnt davor. Er sagt, passt auf, haltet euch am Wort fest, dass ihr unterscheiden könnt, was ein richtiger und was ein falscher 50er ist. Ja. Deshalb alle, die diese Gabe der Prophetie haben, die auch wir auch hier in der Gemeinde ja auch haben, gell, haltet euch ganz eng am Wort Gottes, sonst kann es schräg und schief werden. Es genügt auch nicht, für eine Gemeinde voller guter Dinge, voller guter Aktionen zu sein, begabt, prophetisch begabt. Wenn wir losgelöst vom Wort Gottes sind, dann geht's in die falsche Richtung. Dann bringt es uns weg von Jesus. Dann kommt die Weltförmigkeit wieder rein, entweder in der menschlichen Zuchtlosigkeit oder in einer falschen, geheuchelten Askete und Gesetzlichkeit, die sich in einer falschen Art und Weise von der Welt absondert. Halten wir also fest bei diesen zwei Gemeinden, die uns in unserer Zeit sehr nahe kommen, finde ich. Also es beschreibt sehr viel, was wir heute auch erleben. Halten wir fest, Jesus lobt die Gemeinde in einer sehr schweren Zeit und er versichert ihnen auch, dass sie nicht allein sind. Er sieht auch all das in dem Schlamassel, in dem jeder von uns ist, wo er angefochten ist. Er sieht es, er versteht uns, er schaut uns mit liebenden Augen an. Aber er ermutigt uns auch, du bist nicht allein, ich bin mit dir und mit mir, wirst du überwinden? Wirst du Sieger sein? Bleib gehorsam. Halt dich an mir fest. Ich bring dich durch. Gleichzeitig warnt er davor, Gottes Wort zu vernachlässigen. Gottes Wort so als Routine vielleicht nur zu sehen und nicht mehr täglich darin zu lesen, es auswendig zu lernen, es zu studieren, ausgerüstet zu sein in einer Zeit, wo die Verdrehung da ist. Denn das führt über kurz oder lang zum Ungehorsam und zur Verführung der gesamten Gemeinde. Jeder von uns muss sich bewusst fragen, wie kann ich in einer nachchristlichen Gesellschaft heute den Glauben und das Bekenntnis zu Jesus leben und weitergeben, ohne faule Kompromisse einzugehen, ohne weltfremd zu sein. Ja? Denn wir leben in dieser Welt, wir sind aber nicht von dieser Welt, sagt Gott. Das heißt aber nicht, dass wir weltfremd sind im negativen Sinne, sondern dass wir uns Gedanken machen müssen, was sind die Fragen unserer Zeit? Was sind Gottes Antworten dafür? Wo ist unser Auftrag? Wo sollen wir stehen? Wenn wir nicht mehr kämpfen und eintreten für die Wahrheit, dann wird die Lüge in uns immer mehr Raum gewinnen. Und es wird auch das nicht möglich sein, das zu bewahren, was wir noch haben. Christsein ist eine offensive Religion. Licht gegen die Finsternis, Liebe gegen Hass. Wie hat das Jesus geschafft? In einer Welt damals, die nicht besser war wie heute, noch schlimmer war mit Guerillakrieg und mit Ungerechtigkeit, das zum Himmel geschrien hat. Wie hat er es geschafft, Freund der Zöllner und Sünder genannt zu werden? Also engen Kontakt zu haben mit Leuten, die total unkirchlich waren, sage ich jetzt einmal, und trotzdem die Wahrheit zu sagen und trotzdem Menschen zur Umkehr zu rufen. Das kann ja wirklich nur Jesus in uns auch, oder? Ja? Das können wir nicht von alleine. Beten wir, nehmen wir uns die Zeit, fasten wir dafür, dass das wieder mehr Realität wird in unserem Leben und diese erste Liebe zu Jesus und auch zu den Menschen wieder kommt. Das können wir nicht allein. Aber Jesus kann es durch uns, auch in unserer Schwachheit. Sei du der Mittelpunkt in meiner Schwachheit, haben wir gerade gesungen. Beten wir dafür, dass wir als Gemeinde, dass wir jeder Einzelne die Kraft bekommen, gehorsam zu sein, hörsam zu sein und im Gehorsam zu leben, damit die Welt sieht, es geht auch anders und dieser Lebensstil ist gut und ist heilsam. Lasst uns den guten Kampf des Glaubens kämpfen und siegen. Wir singen jetzt noch ein Lied. Wir wollen nachdenken über das, was uns Gottes Wort gesagt hat. Wir wollen beten darüber, wo auch unsere Schwachpunkte sind, die dir der Herr vielleicht gezeigt hat, wo der Feind immer wieder eindringen kann, wo ein Bereich in deinem Leben ist, der nicht vom Schild des Glaubens gedeckt ist, na, wo wird der Feind draufschießen mit seinen Brandpfeilen? Genau auf diesen Körperteil. Die Brandpfeile haben es so an sich, dass dann der ganze Kerl und die ganze Frau brennt, ja. Wo sind die Bereiche, die du ganz neu unter den Gehorsam Gottes stellen musst? Danach feiern wir dann das Abendmahl. Aber lass uns jetzt singen. Thank you.